Deutschlandfunk, Kultur heute.
Mit Susanne Lurwig und wir müssen reden. Das sagen ja gerne Menschen, die Beziehungs- oder Verständnisprobleme lösen möchten, aber auch Kriegsparteien. Die Sprache in Zeiten des Krieges ist ein Thema heute bei uns. Und wie eng scharfe Worte und scharfe Waffen immer wieder verknüpft sind, das zeigt auch der Bauernkrieg. Auf den Wiener Festwochen hingegen, da fungiert die Sprache als Brückenbauerin und beim Internationalen Forum beim Berliner Theatertreffen, da stellen NachwuchskünstlerInnen unter anderem ihre Sprachfertigkeit unter Beweis. Gut 30 Kunstschaffende kommen hier jedes Jahr unterstützt durch ein Stipendienprogramm zusammen und sie diskutieren über die ausgewählten Inszenierungen des Festivals und übers Theatermachen in ihrem Herkunftsland. Die Veranstaltung feiert in diesem Jahr 60-jähriges Jubiläum und kann sogar auf einige ziemlich große Namen zurückblicken, die aus ihren Reihen stammen. Darunter RegisseurInnen wie Andrea Breth, Jossi Wieler und Susanne Kennedy. Sie waren in früheren Jahren genauso Stipendiatin wie der spätere Opernintendant Barry Kosky und die Dramaturgen Hermann Beil und der kürzlich verstorbene Karl Hegemann. Ob unter den aktuellen Alumni künftige Stars der Zunft zu erwarten sind und was der Jahrgang zu sagen hat, das weiß Barbara Behrendt.
The border is a line that birds cannot see. The border.
Eine Grenze ist eine Linie, die Vögel nicht sehen können. Während der Titel der Performance aus den Lautsprechern dröhnt, steht der schwarze Choreograf und Tänzer Kieran Gina auf der Wiese vor dem Festspielhaus und zeichnet unsichtbare Linien in die Luft, wie ein Steward bei den Safety Instructions im Flugzeug. Der Clou? Die ZuschauerInnen sitzen im verglasten Festspielhaus wie im Käfig und schauen dem freien Vogel Kieran Gina bei seinem expressiver werdenden Tanz im Freien zu. Zuletzt trägt er nur noch einen Glitzertanga. Derweil dringt die Stimme seiner Mutter aus Johannesburg durch die Lautsprecher. Sie erzählt, dass es ihr während der Apartheid nicht erlaubt war zu reisen. Die Botschaft der halbstündigen Performance ist einfach. Landesgrenzen und Grenzen im Kopf halten Menschen davon ab, ihre Schwingen auszubreiten.
I keep traveling in search of
Im Grundton ebenso warm ist die Audio-Performance der Israelin Nofa Sela, eine Auftragsarbeit fürs Theatertreffen. Als Besucherin ist man eingeladen, an einem Tischchen mit Nofa Sela Kaffee zu trinken. Allerdings macht man dabei nur Bekanntschaft mit ihrer angenehmen Stimme über bereitgelegte Kopfhörer. Sie erzählt von den Geräuschen vor ihrem Fenster in Jerusalem, von der Geburt ihrer Tochter, vom Raketenalarm. In einem Notizbuch soll man Gedanken zu ihren Fragen notieren.
Have you ever made peace with anyone or anything? What do you think had to happen so you could do that?
Hast du jemals mit etwas oder jemandem deinen Frieden gemacht? Was musste dafür passieren? Fragt sie und erzählt.
Where I come from, no one is talking about peace anymore. Just war.
Wo sie herkommt, spreche niemand mehr vom Frieden, nur vom Krieg. Es sei, sagt Nofa Sela, am Ende Angst, die sie davon abhalte, leibhaftig mit uns Kaffee zu trinken. Angst davor, dass der Krieg zwischen uns stehen könnte, dass sie dazu aufgefordert würde, eine Seite zu wählen. Es ist eine durch und durch menschenfreundliche Performance. Doch man kann die Zuschauerstimmen schon verstehen, die sich einen ebenso empathischen Blick auf den Alltag in Gaza wünschen. Alle künstlerischen Beiträge der Alumni des Internationalen Forums sind politisch und autobiografisch. An Schmerzpunkte gelangen sie allerdings selten. Die beiden niederländischen UN-Soldaten, mit denen die kroatische Regisseurin Tea Tupacic deren Einsatz im Jugoslawienkrieg aufarbeiten will, werden in ihrem Film eher vorgeführt. Während der sympathische Performer Wang Chong in Made in China 2.0 wenig sagt, was man nicht schon über das System China wüsste. Gänzlich verschenkt ist dann die Podiumsdiskussion über Kunst unter politischem Druck, wo lieber Haare gespalten werden, wer sich nun Künstler und wer künstlerischer Aktivist nennt, statt die großen Wirkungsfragen zu stellen. Am ästhetisch eigenständigsten ist die Preview, die die brasilianische Choreografin Carolina Mendonça in ihrer Performance Something is Approaching gibt, die im Juni in Brüssel uraufgeführt wird. In ihrer letzten Arbeit hatte sich Mendonça einer feministischen Armee angeschlossen. Diesmal lernt sie in verschiedenen Shooting-Clubs das Schießen. Für den bewaffneten Widerstand? Für ein politisches Attentat? Zur Selbstverteidigung?
At some point, I began using the shooting practice as a warm-up for writing. Most of the words you will hear here today were written in cafes and bars of different shooting clubs.
Das Schießen sei zum Warm-up ihres Schreibens geworden, sagt sie. Bevor sie mit einer zweiten Performerin mit gesenktem Kopf und nacktem Oberkörper über die Bühne kriecht wie schutzlose Versehrte, wie gesichtslose Wesen. Das ist weniger versöhnlich als andere Performances beim Internationalen Forum, bleibt aber doch mehr Fingerübung als komplexe Kunst. Insgesamt wirken die Arbeiten im Rahmenprogramm schmal für ein Festival dieser Größenordnung. Doch immerhin, einen Einblick in die Vielfalt der internationalen politischen Kunst der Gegenwart geben sie allemal.
Es sagt Barbara Behrendt über die Produktionen im Rahmenprogramm des Berliner Theatertreffens, die eben allesamt doch sehr politisch sind. Ähnlich wie bei den Wiener Festwochen. Seit letztem Jahr hat der Schweizer Milo Rau dort die Intendanz inne und er hat das größte Theaterfestival Österreichs deutlich politischer ausgerichtet. Im vergangenen Jahr, da erklärte er Wien ja kurzerhand zur Freien Republik und ohnehin ist er immer sofort zur Stelle, wenn es in Ländern wie der Slowakei oder den USA der Kunst an den Kragen geht. Und auch in diesem Jahr ist das Weltgeschehen Thema in Wien, wenn auch der Titel der Festwochen vor allem sehr freundlich daherkommt. Wien wird nämlich zur Republik der Liebe. Liebevoll war dann auch das Eröffnungskonzert und mit viel Hingabe hielt die albanisch-britische Autorin und Philosophin Lea Ippi ihre Rede an Europa. Natürlich gab es auch noch eine Theaterpremiere und unser Kritiker Martin Thomas Pesel, der hat sich zum Auftakt der Wiener Festwochen nichts davon entgehen lassen und zunächst ist er erst einmal musikalisch ins Geschehen eingetaucht.
Achtung, die Hippies kommen. Ein Caravan of Love besingt das Festivalmotto der diesjährigen Wiener Festwochen. Milo Rau, zum zweiten Mal als Intendant dabei, greift selbst zur Rassel. Die Festwochen wurden mit einem großen Konzert auf dem Rathausplatz eröffnet. Das gebietet die Tradition. Neu ist, dass dieses Event auch künstlerisch und inhaltlich mit dem Rest des fünfwöchigen Programms zu tun hat. So wurde für 2025 eine Republik der Liebe ausgerufen. Die fast 78-jährige US-Künstlerin Laurie Anderson performte dazu passend eine experimentelle Nummer. Absolut liebenswert präsentierte sich schon am Vortag auf dem Wiener Judenplatz die Autorin Lea Ippi.
Hi, Vienna. Hello, Europe.
Ippi hielt die seit einigen Jahren im Kontext der Festwochen angesiedelte Rede an Europa. Die Autorin des Welterfolgs Frei sprach über Migration, die von den Rechten fälschlicherweise als das Grundproblem schlechthin präsentiert werde.
But remember, migration is not the source of the problem.
Im Gegensatz zu Omri Böhm, der die Europarede im Vorjahr hielt und schon im Vorfeld bei jüdischen Organisationen Kritik auslöste, hatte Lea Ippi von Anfang an die Herzen aller auf ihrer Seite. Augenzwinkernd verwies sie auf die Statue des großen Aufklärungsdichters Gotthold Ephraim Lessing vor sich und zitierte dessen humanistischen Helden Nathan den Weisen, dem eine Einteilung in gute und schlechte Migranten, in die richtige und falsche Art des Zusammenlebens ferngelegen hätte.
And actually there is nothing more insulting to the wisdom of Nathan the Wise, with which I began, that this idea that there is one civilization, one way of life that embodies the truth and the values of living together.
V is for love steht seit Wochen auf Plakaten in ganz Wien. Das V aus dem englischen Wort für Liebe ist prominent hervorgehoben. Dieses V steht für alles Mögliche, auch für das Volk. Zum zweiten Mal präsentieren die Festwochen ein selbsternanntes Volksstück, das durch 15 Wiener Außenbezirke tourt. Kompakt und unterhaltsam muss es sein. Diese Kriterien erfüllt ein gefräßiger Schatten vom argentinischen Theatermacher Mariano Pensotti. Der beliebte Festivalgast schafft es, komplexe, ausufernde und oft verschachtelte Geschichten auf der Bühne zu erzählen, hier in minimalistischem Rahmen. Das leicht transportierbare Bühnenbild besteht aus einer bekletterbaren dreiteiligen Spiegelwand und zwei kleinen Laufbändern, die die Mühen des Bergsteigens andeuten.
Ich bin Bergsteiger. Eigentlich bin ich es nicht gewohnt, auf einer Bühne zu stehen. Alles, was ich Ihnen heute Abend erzählen werde, ist mir wirklich passiert.
Ich bin Thomas Schwarz, Schauspieler. Alles, was ich Ihnen heute Abend erzählen werde, ist durch und durch wahr.
Der Bergsteiger beschließt, die letzte Route seines vor 30 Jahren verschollenen Vaters nachzuklettern. Der Schauspieler soll ihn später in einem Film verkörpern. Nach und nach erfahren die ZuschauerInnen, wie es den beiden Männern, teils auf verschiedenen Zeitebenen, ergeht. Dabei erzählt Pensotti von Vätern und Söhnen, ein bisschen auch vom Klimawandel und davon, wie die Kunst und das Leben einander wechselseitig beeinflussen. Ohne zu viel zu verraten, selbst unglaubwürdigste Wendungen lösen sich am Ende in ein Wohlgefallen auf, das zum Schmunzeln bringt. Insofern tut dieses Volksstück niemandem weh, sondern bettet im Gegenteil alle sanft auf der Kraft des Erzählens. Ein charmanter, wenn auch unspektakulärer Auftakt der Wiener Festwochen 2025.
Martin Thomas Pesel über den Auftakt der Wiener Festwochen, die in diesem Jahr ganz im Zeichen der Liebe stehen. Auf ein wenig Liebe oder besser auf ein bisschen Frieden in der Ukraine hoffte die Welt ebenfalls in dieser Woche. Zugegebenermaßen war die Hoffnung auf ein Schweigen der Waffen, auf ein Ende des Krieges, den Russland gegen sein Nachbarland, die Ukraine, führt, sehr klein. Zumindest hofften aber viele, dass sich Russlands Herrscher und oberster Kriegsherr Wladimir Putin mit dem ukrainischen Führer Volodymyr Selenskyj in Istanbul an einen Tisch setzen und beide Seiten zumindest verbal abrüsten würden. Stattdessen folgten Beleidigungen. Selenskyj sei ein Clown, so eine Sprecherin des Kremls. Russland schicke nur die dritte Garde zu den Friedensverhandlungen. Das sagte nicht nur der ukrainische Präsident, sondern auch viele andere, die mit den Verhandlungen betraut waren. Nun schweigen also weder die militärischen Waffen, noch ist die Sprache friedfertiger geworden. Dominik Hettjens von der TU Dresden forscht zum Thema Sprache und Kriegsrhetorik. Und ihn habe ich gefragt, haben die sprachlichen Scharmützel im Vorfeld der Verhandlungen von Istanbul zum Scheitern des Treffens beigetragen oder überschätzt man an dieser Stelle die Wirkmacht der Worte?
Ich glaube nicht, dass man die Sprache überschätzt, aber ich würde da eher darauf verweisen, dass diese Sprache, wie sie da jetzt im Vorfeld der Verhandlungen zu beobachten war, dass wir die schon seit Beginn des Konflikts eigentlich sehen. Also wenn wir das als Symptom von der Haltung Wladimir Putins und der Haltung Russlands interpretieren, dann sehen wir ja, dass hier nicht die Bereitschaft zu einem Gespräch auf Augenhöhe signalisiert wird. Wir können uns das so vorstellen, dass in solchen Konflikten die Sprache immer dazu verwendet wird, bestimmte Funktionen im Krieg zu erfüllen, also die eigene Seite zu legitimieren, Gewalthandlungen zu legitimieren und die Gegenseite zu delegitimieren. Und solche Formulierungen wie Clown und auch Versager wurde da gesagt von der Regierungssprecherin, die Sie bereits genannt haben. Das sind ja keine Formulierungen, die in der Sache einen Beitrag leisten, sondern das ist nur eine Form der sprachlichen Herabsetzung. Und wenn ich einen Beteiligten in einem Konflikt die ganze Zeit sprachlich herabsetze, dann steigert das nicht die Wahrscheinlichkeit, dass ich mit dem am Ende ein Gespräch auf Augenhöhe führen kann.
Das heißt, solange nicht verbal abgerüstet wird, gibt es auch keine Chance auf echte Verhandlungen, echte friedfertige Verhandlungen?
Naja, es wäre auf jeden Fall die sprachliche Abrüstung oder das Treffen auf Augenhöhe wäre auf jeden Fall wünschenswert. Es ist allerdings, wie gesagt, nicht überraschend, dass das nicht stattgefunden hat. Mich hat das nicht gewundert. Ich habe ehrlich gesagt daran gezweifelt, weil diese Strategien, die Wladimir Putin und die auch die gesamte russische Führung da seit Beginn des Krieges fährt, die eigentlich sehr kohärent ist, nämlich in jeder möglichen Variante wird Volodymyr Zelensky als nicht legitimer Regierungsvertreter dargestellt. Das ist diese Delegitimierungsstrategie, dazu zählt Clown, auch Versager. Und Clown ist auch insofern nochmal ganz besonders persönlich, weil Volodymyr Zelensky ja bekanntermaßen vorher Schauspieler und Comedian war. Das heißt, wir haben hier eine ganz, ganz persönliche Ebene, auf der argumentiert wird. Ähnlich war das auch, dass hier moralisches Fehlverhalten unterstellt wurde. Denn Wladimir Selenskyj sei ein Nazi oder jetzt auch in Bezug oder drogensüchtig, wie das auch in Bezug auf die europäischen Vertreter, die da im Zug nach Kiew saßen, gemacht wurde. Und diese Strategien zeigen eben, dass es hier nicht um eine Auseinandersetzung in der Sache geht, sondern dass hier delegitimiert wird, wenn die andere Seite in der Sache argumentiert. Weil man kann jetzt sagen, das war eine relativ direkte Kritik, zu sagen, das ist eine zweitklassige Delegation oder das ist eine drittklassige. Das hat, glaube ich, Pistorius hat, glaube ich, drittklassig dazu gesagt. Mhm. Ja, das kann man natürlich sagen, das ist eine sehr direkte Kritik, aber es ist ja in der Sache nicht falsch. Und die Delegation, die da saß, auf der einen Seite sitzen Minister und auf der anderen Seite sitzt mit Medinsky ein PR-Berater Putins. Das ist kein Treffen auf Augenhöhe. Und auch das Angebot, dass die beiden Staatsoberhäupter sich treffen, ist ja abgelehnt worden.
Weiten wir noch mal ein bisschen den Blick. Putins Sprache, die ist ja sicher nicht dazu angetan, verbal abzurüsten. Aber Donald Trump redet auch immer von Losern, von Idioten. Das ist zwar nicht direkt Kriegsrhetorik, aber da befindet man sich ja auch in einer Art Angriffsmodus. Und das sogenannte Bullying als Politikstil, das zieht ziemlich weite Kreise, oder nicht?
Ja, ich glaube, dass wir es wurde als Erosion der regelbasierten Ordnung beschrieben oder eben auch als eine andere, neue Art der Kommunikation, obwohl die ja lange Traditionen hat. Also wir kennen das ja aus anderer Kriegspropaganda. Aber ich glaube, dass diese Beobachtung generell stimmt, dass wir da Ähnlichkeiten haben bei Trump und Putin. Wenn wir beispielsweise diese Delegitimierung Zelenskys anschauen, Trump hat ja auch gesagt, Zelensky ist ein Diktator ohne Wahlen. Das passt ja perfekt zu der Strategie, die Putin fährt. Und wenn wir es auf einer größeren Ebene anschauen, dann ist diese Strategie mit Delegitimierung und persönlichen Angriffen auf sachliche Kritik zu antworten, eine Strategie, die von Trump und von seinen Pressesprecherinnen konsequent verfolgt wird. Also da sitzt jemand in der Pressekonferenz und stellt eine Frage und die Antwort ist, dass die Firma, für die die Person arbeitet, delegitimiert wird. Ja. Oder dass die persönliche Angriffe mini-Mike, wenn der politische Gegner klein ist, oder crazy Bernie über Bernie Sanders. Also wir beobachten das und das ist was ich doch als Entdemokratisierung bezeichnen würde, als sprachliche Entdemokratisierung. Oder man könnte sogar sagen, dass es sich hier um den sprachlichen Abbau der regelbasierten Ordnung handelt. Und anstelle dieser Ordnung treten eben die berühmten Deals. Und das kennen wir dann auch aus diesem furchtbaren Gespräch, das wir gesehen haben von Zelensky und Trump. Mit J.D. Vance, wo Zelensky gesagt hat, we're not playing cards. Ja, das heißt, er lehnt diese Metapher bewusst ab, diese Metapher, die Donald Trump wählt. Sie haben hier die schlechten Karten, weil er sagt, es geht hier nicht um Kartenspielen. Nicht nur in dem Sinne, es ist ein ernstes Thema. Ich bin kein Clown, das ist ein ernstes Thema. Also gerade Zelensky pocht hier auf die Ernsthaftigkeit. Aber nicht nur deshalb, sondern ich glaube auch deshalb, weil er sagt, es geht hier nicht um Deals, sondern eigentlich haben wir Regeln, nach denen solche Dinge passieren. Also eigentlich sehen wir, dass sich der Konflikt zwischen der regelbasierten Ordnung und diesem Deals unter großen Männern, dass sich der jetzt in der Sprache auch abspielt.
Wie weit hält es eigentlich Einzug in unseren eigenen Sprachgebrauch? Also selbst wenn der Krieg nicht in unserem eigenen Land stattfindet, benutzen wir in Zeiten des Krieges eine andere Sprache? Und wenn ja, wo zeigt sich das in Ihren Augen?
Zum einen ja, wir haben die Notwendigkeit, über Krieg zu sprechen. Und deshalb müssen wir auch wieder Vokabular benutzen, das wir lange nicht genutzt haben. Ich fand das am Anfang des Krieges interessant, dass viele sich neu gefragt haben, wie sie mit dem Vokabular, das sie eigentlich schon immer benutzen, Bombenstimmung und so weiter, umgehen. Also wir merken, es gibt so eine Sensibilisierung in der Öffentlichkeit und ich glaube auch im Journalismus. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir als Gesellschaft, glaube ich, immer noch nicht den perfekten Weg gefunden haben. Oder was heißt perfekt? Wir sind, glaube ich, immer noch am Aushandeln darüber, wie wir mit Konflikten sprachlich umgehen. Das hat mit unserer spezifischen Geschichte Deutschlands zu tun, aber auch damit, dass wir eben lange einfach die Notwendigkeit so nicht hatten. Jetzt ist der Krieg zurück in Europa seit 3 Jahren und dann müssen wir über die Dinge wieder sprechen. Dann ist die Frage, das eine ist, müssen wir häufiger erklären, was ist eine Haubitze zum Beispiel, sind das Dinge, die wir erklären müssen. Das wissen jetzt wieder Menschen reden mehr darüber. Und das andere ist, dass wir sehr viel darüber reflektieren, werden wir kriegstüchtig, werden wir wehrfähig, all dieses Vokabular ist jetzt wieder da. Und ich finde es auch interessant, dass diese Aushandlung in der Öffentlichkeit stattfindet.
Aber Ausdrücke wie hier herrscht eine Bombenstimmung oder ich halte die Fahne hoch oder sowas wie ich strecke die Waffen, weil ich erschöpft bin, das sind ja Ausdrücke, die sind nicht verschwunden, die sind immer noch da, oder?
Ja, also da muss man davon auf der einen Seite Entwarnung geben und auf der anderen Seite weiter sensibel sein. ist es bei diesen Formulierungen eine Frage der Konventionalisierung, inwiefern sie von uns überhaupt noch als mit Krieg verbunden empfunden werden und dementsprechend auch solche Assoziationen auslösen oder zu einer Eskalation im Gespräch beitragen können. Wenn wir zum Beispiel eine Formulierung haben, ich nenne da gerne bei der Stange bleiben oder bei der Stange halten. Das kommt zwar vom Banner, das auf dem Schlachtfeld steht, aber das ist in unseren Köpfen nicht angeschaltet, wenn jemand die Redewendung verwendet. Und deshalb laufe ich damit auch nicht Gefahr, in einem Gespräch zu einer Eskalation beizutragen oder sowas Ähnliches. Das heißt, die Dinge sind nicht automatisch verbraucht, weil sie mal aus einem militärischen Kontext gekommen sind. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich, macht es natürlich einen Unterschied, welche Metaphern ich beispielsweise verwende. Wenn ich jetzt eine Position beziehe oder eine Stellung beziehe oder auf der anderen Seite etwas aussage meinetwegen, dann darf ich doch überlegen, was entspricht das wirklich dem, was ich in der jeweiligen Debatte oder in der jeweiligen Gesprächssituation aussagen möchte.
Der Sprachwissenschaftler Dominik Hettjens von der Universität Dresden zum Thema Sprache als kriegstreibendes Element. Nicht nur mit Worten, sondern auch anderen Kriegswerkzeugen kämpften vor 500 Jahren die Bauern. Angeführt unter anderem vom Prediger Thomas Münzer probten sie den Aufstand gegen die Fürsten. Und zwar auch in Altstädt im Südharz. Denn von hier aus hat der Pfarrer Münzer seine Schriften gegen die Obrigkeit verbreitet. Heute zählt Altstädt zu einer der ärmsten Landkreise Deutschlands und ist eine AfD-Hochburg. Zum Gedenken an den Bauernkrieg findet aber nun ein Kunstparcours im öffentlichen Raum statt. Niklas Ottersbach war für uns vor Ort.
Wer mit dem Auto nach Altstädt kommt, denkt, es ist schon wieder Wahlkampf. An den Laternenmasten der 7000 Einwohnerstadt hängen Porträts. Aber ohne politische Botschaft, denn es sind die Altstädter selbst, die der hallische Fotograf Matthias Ritzmann in Szene gesetzt hat und 124 von ihnen großformatig in der ganzen Stadt plakatiert hat. Es sind warme Bilder entstanden, die eine große Lebensfreude ausstrahlen.
Altstädt hat eine große Offenheit der Leute, eine große Neugierde und eine Ungefiltertheit, die ich sehr mag.
Doch die Offenheit gefällt nicht allen. Unbekannte haben rechte Parolen und Hakenkreuze auf die Porträts gesprüht, die Polizei ermittelt. Fotograf Matthias Ritzmann lässt sich davon nicht einschüchtern. Die Plakate werden neu gedruckt mit Unterstützung aus der Bevölkerung.
Auch die Porträtierten habe ich dann getroffen im Stadtraum. Es war dann schön zu sehen, dass es genau eine Dynamik entsteht, der Bevölkerung sich zusammenzuschließen, auch ein Crowdfunding entstanden ist, um genau da einen Gegenpol zu setzen. Und das fand ich jetzt die letzten Tage einfach umso bestärkender, dass die Leute sagen, wir finden das super, macht weiter, hängt die Bilder.
Der Kunstparcours Glühende Horizonte in Altstädt. Er ist rund einen Kilometer lang und führt zu 10 Kunstwerken. Auf Parkplätzen, entlang Mauern, am Straßenrand. Dort wacht dann eine Keramikjustizia in Bauerntracht mit der Mistgabel in der Hand. Und auch die Malerbacher Kapelle ist nun künstlerisch wieder auferstanden. 1524 wurde sie von radikalisierten Bauern geplündert und niedergebrannt. Nun hat Textilkünstlerin Lisa Reichmann aus Thüringen sie als Kapelle der Sehnsucht wieder aufgebaut. Im Stil einer Schutz- und Wanderhütte. In der sachsen-anhaltischen Kleinstadt kommt der Kunstparcours gut an.
Ich bin uralt Städter und freue mich darüber. Es ist nicht alles jedermanns Geschmack. Aber toll insgesamt.
Schön für die Stadt Altstädt.
Und diese ganze freiheitliche Bewegung, der Aufstand damals, das hat ja auch was bewirkt. Letzten Endes hat es die Kirche auch ein bisschen mit reformiert.
Zu DDR-Zeiten hat die SED-Propaganda den Theologen Thomas Münzer zum Klassenkämpfer heroisiert. Schulen, Straßen, Plätze wurden nach ihm benannt. Sein Konterfei zierte den 5-Mark-Schein. Heute ist der Blick auf ihn ein anderer. Björn Herrmann, der Kurator des Altstädter Kunstparcours.
Ich denke, dass er heute sehr viel kritischer betrachtet wird oder dass das Jubiläum jetzt zum Anlass genommen wird, wirklich ihn nochmal genauer zu untersuchen. Und wir haben mit unseren Künstlern auch haben verschiedene Ausflüge gemacht, Vorträge gehört, Bauernkriegspanorama angeschaut, sind an authentische Orte gefahren, damit überhaupt diese Auseinandersetzung mit Münzer stattfindet und die in den meisten Schulen gar nicht so stattfindet.
Münzer Revisited. Besonders demagogisch setzt Keramikkünstler Hermann Grüneberg den Aufrührer an einer Häuserfassade in Szene. Ein blauer Keramikmünzer, darunter der Spruch, seid nur keck, seid aufrührerisch. Es ist ein charismatischer Anführer, der da in Altstädt zu sehen ist. Um ihn herum die Flammen des Bauernkriegs.
Charismatische Typen gibt es ja auch heute wieder und wir sehen, wohin deren Charisma Anhängerschaften führt. Und in der Zeit, als ich mich mit dieser Geschichte hier auseinandergesetzt habe, gab es beispielsweise auch in Amerika den Sturm aufs Kapitol.
Sagt Künstler Hermann Grüneberg aus Halle an der Saale. Wie überhaupt fast alle Künstler in Altstädt ehemalige Stipendiaten der Kunsthochschule Burg Giebichenstein in Halle sind. Während die Situation der Bauern vor 500 Jahren viel prekärer als heute war, sei die Figur des Bauernanführers durchaus auch auf heutige Zeiten übertragbar, meint Künstler Grüneberg. Vor allem die Form der Agitation.
Wenn man das bei Münzer liest und auch wenn man das bei heutigen zum Beispiel Verschwörungsmythikern liest, das sind alles ähnliche Strickmuster, die da verhandelt werden. Es gibt, es werden klare Feindbilder genannt, es wird richtig und falsch klar eingeordnet und ja, und es werden vermeintliche Wahrheiten verkündet.
Insofern kommt der Münzer Kunstparcours in Altstädt erstaunlich aktuell daher, zum Beispiel in Form eines Bauernkriegsstreitwagens, ein ausrangierter Renault Twingo mit einer Art Ritterrüstung als Motorhaube und Engelsflügeln am Heck. Es erinnert ein bisschen an den DeLorean aus Zurück in die Zukunft. Und so kann man den Altstädter Münzerparcours auch verstehen, als einen Blick zurück in die Zukunft.
Niklas Ottersbach über den Kunstparcours Glühende Horizonte in Altstädt. Der ist ab heute bis zum 5. Oktober geöffnet. Und ebenfalls heute Abend, da findet das Finale beim Eurovision Song Contest statt. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Nicole Strecker.
Ja, kurz vor Beginn des Finales in Basel droht die Europäische Rundfunkunion Spanien mit einer Geldstrafe. Der spanische Sender RTVE hatte bei der Live-Übertragung des Halbfinales den Auftritt der israelischen Sängerin Yuval Rafael zum Anlass genommen, das militärische Vorgehen Israels im Gazastreifen zu kritisieren. Und trotz der nun drohenden Geldstrafe will Spanien die Thematik auch im heutigen Finale erwähnen, erklärte RTVE. Auch Kulturstaatsminister Wolfram Weimer hat sich heute im Interview mit der Welt am Sonntag zum ESC geäußert. Die Forderung, Israel vom ESC auszuschließen, sei, Zitat, das allerletzte. Und durch sie werde nicht nur der Anstand verletzt, sondern auch ein Tabu gebrochen. Dem wolle er entgegentreten. Außerdem spricht Weimer im Interview über die wirtschaftlich strauchelnde deutsche Filmbranche. Er regt an, die Studioinfrastruktur verstärkt für Investoren zu öffnen. Das könnte bedeuten, dass große Medienkonzerne wie Amazon Prime oder Netflix etwa in den Bavaria-Filmstudios in München produzieren. Man brauche, Zitat, international wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen für den Filmstandort Deutschland. Gestern Abend hat sich die Wiener Volksbühne mit einem Theaterfest von ihrem Intendanten Kai Voges verabschiedet. Voges wechselt zur nächsten Spielzeit nach Köln. In Deutschlandfunk Kultur zieht er Bilanz.
Es kam der Ukraine-Krieg, es kamen die Gaza-Auseinandersetzungen, die FPÖ wurde stärkste Partei. Also war gesellschaftlich viel los. Und ich glaube, je mutiger wir versucht haben, diese Gegenwart auf die Bühne zu bringen, zu diskutieren mit unseren Besucherinnen und Besuchern, desto mehr Menschen kamen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir als Theater, als Kulturinstitution Stellplatz der Widersprüche sein sollen, um Gegenwart zu reflektieren.
Für seine radikal-politischen Inszenierungen gab es viele Anfeindungen, aber es kamen auch zunehmend mehr Besucher in die Volksbühne. Zuletzt lag die Auslastung bei 77%. Mit Blick auf seine nächste Station Köln und die angekündigten Kürzungen in der Theater- und Tanzszene dort, erklärt Voges.
In Köln wird man für die Erhaltung der Kulturstandorte kämpfen müssen. Und darauf stelle ich mich ein. Und da stehe ich auch Schulter an Schulter mit der freien Szene, um dafür zu kämpfen, dass wir nicht unsere humanistische Grundlage in der Gesellschaft mehr und mehr abbauen, dass wir Orte weiterhin fördern müssen, wo sich Menschen begegnen können und einander Kraft, ein Zuhause geben und einen Ort der Gemeinschaft.
Sagt Theaterintendant Kai Voges. Vom satirischen Trash-Theater zum zynischen Trash-TV. In den USA erwägt die Regierung jetzt eine Reality-Fernsehshow, bei der Migranten wetteifern müssen, wer von ihnen der amerikanischste ist. Zum Beispiel, indem sie einen alten Ford zusammenbauen oder auf Goldsuche gehen. Das solle Patriotismus und Bürgerpflicht wiederbeleben, heißt es aus Trumps Heimatschutzministerium. Es seien aber nicht die Hunger Games für Einwanderer, denn, so heißt es generös, man sage ja nicht, wer verliere, müsse das das Land verlassen. Ein Riesenturnschuh, der am Himmel über der griechischen Akropolis schwebt, als wolle er im nächsten Moment auf sie drauftreten. Was will uns das sagen? So zu sehen in einem Werbevideo von Adidas. Und das sorgt für viel Empörung. Griechenlands Kulturministerin Nina Mendoni meinte, es sei gegen das Gesetz für das archäologische Erbe, die antike Tempelanlage für Werbezwecke zu nutzen. Sie droht mit einer Strafanzeige.
Die Kulturmeldung von und mit Nicole Strecker. Vielen Dank. Und in den Informationen am Abend geht es unter anderem um die zunehmenden Angriffe in Gaza. Am Mikrofon von Kultur heute war Susanne Lurwig. Danke fürs Zuhören.